Du, da ist ein Mord geschehen. Kind, der war jünger, 3 Jahre, bleibt über und bei Mutter tot, kannst du den holen. Und an dem Abend, das weiß ich noch ganz genau, habe ich dann an Alex geweckt. Dann habe ich gesagt, du, kommt jetzt ein kleiner Junge, dem dasselbe passiert ist wie dir. Meine Pädagogik oder unsere Pädagogik, muss ich sagen, ist dahingehend, dass wir Beziehungsarbeit leisten. Ja? Weil die sind es ja gewohnt, in der Vergangenheit immer Beziehungsabbrüche zu haben.
Ja,
Ja?
ja.
Und wir wollen die Beziehung aufbauen. Wir wollen ihnen ein Zuhause geben.
Also Beziehung ganz, ganz wichtig. Gibt es ansonsten noch so ein paar Schlüsselelemente, die wichtig sind, die vielleicht ihr besser macht als andere auch?
Ja, ich denke, den jungen Menschen ernst zu nehmen. Dann ein wichtiger Punkt ist, also meines Erachtens auch mal jetzt endlich auf Augenhöhe zu sein. Also nicht du, der Chef, der Schlüsselinhaber und er, der Knecht, sondern wirklich auf Augenhöhe. Und das muss die geschissene Behörde auch einmal erkennen, dass Jugendhilfe ein wandelnder Prozess ist.
Die berührende Geschichte unseres heutigen Gastes, Carlos Benede, hat es auf die Leinwand geschafft. Sie wurde verfilmt. Carlos, der Sozialpädagogik studierte, war als Kripo-Beamter bei der Münchner Polizei tätig. Das Schicksal oder sein Ruf des Lebens führte ihn dazu, 2 Kinder zu adoptieren, deren Mütter auf tragische Weise von deren Vätern ermordet wurde. Das veränderte sein komplettes Leben. In der Folge darauf gründete er das Heim Weitblick Jugendhilfe, das Jungen, die schwer erziehbar sind, die meist schon in mehreren verschiedenen Heimen waren, bei denen die Hoffnung schon aufgegeben wurde, ein Zuhause bietet. An diesem Punkt, wo andere Pädagogen und Therapeuten aufgeben, beginnt die Arbeit von Carlos erst richtig. Mit dieser Tätigkeit hat er seine Berufung gefunden, denn er widmet sein ganzes Leben dem Jugendheim Weitblick. Heute ist er hier als Gast und erzählt uns ein bisschen über seine Geschichte, sodass wir auch sehr viel davon lernen können. Herzlich willkommen bei Human Elevation. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Carlos, ich habe mich gefragt, als ich mich mit dir beschäftigt habe, was für ein Gefühl ist es, wenn ein Teil von seinem Leben verfilmt wird?
Ja, es ist wie ein Rückblick, ein Aufarbeiten deines bisherigen Lebens. Es hat ja so begonnen, dass ich Buch geschrieben habe, 2014 war das, und das dann verfilmt worden ist. Und es ist dann schon eigenartig, wenn du dann ja deine Lebensgeschichte letztendlich siehst, wie sie bisher gelaufen ist. Und ja, eigentlich schön.
Ja, beeindruckend.
Ja.
Ich sag stolz darauf.
Sagen wir so, mir hat er gut gefallen, der Film, der im ARD gelaufen ist, und das Buch ja sowieso. Also ja.
Was ich immer gerne am Anfang frage, und das ist eine schwierige Frage auch, weil es ist keine einfache Frage. Carlos,
Nur
wer
raus
bist du und was
damit.
machst du? Weil kannst ja nicht einfach. Wenn du jetzt im Urlaub gehst und du lernst jemanden kennen und er fragt dich, ja, Carlos, was machst du denn so? Du bist ja sehr vielseitig, aber wie würdest du beschreiben, was du machst?
In erster Linie bin ich Heimleiter von einer Jugendhilfeeinrichtung und ja, mit all den Aufgaben, die ja Leiter zu erledigen hat mit seinem Team. Und als Privatmann bin ich Carlos, der gerne auch mit dem Hund spazieren geht, gern mit seinen Söhnen, mittlerweile auch mit dem Enkelsohn spielt und ja, und mit Freunden einfach unterwegs bin. Ganz normal.
Okay.
Also nichts Besonderes.
Okay. Du warst ja lange Zeit bei der Polizei.
Ja.
Kriminalpolizei, ist, habe ich das
Ja,
richtig
richtig.
im Sinn? Und ich habe gerade vorher im Vorgespräch gesagt, ich wollte auch immer mal Polizist werden. Eigentlich so, das war so mein Traum, weil ich immer dachte, okay, cool, ich bin sportlich und bei der
Das liegt.
Polizei musst du sportlich sein und dann hast du auch einen abwechslungsreichen Tag oder eine Woche, je nachdem. Du kannst in verschiedenen Abteilungen arbeiten, ist auch mit Sinn erfüllt, so habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe mich aber dann nie bei der Polizei beworben, weil ich irgendwie mir gedacht habe, ich schaffe es eh nicht, weil ich halt damals eine Vorstrafe hatte und ich bei der Polizei ein bisschen be bekannt war, so, also nicht riesig bekannt so, ja, aber ich war dann Einträge und dann habe ich gedacht, okay, mache ich nicht. Wie war das für dich? Wann hast du gestartet mit zu arbeiten als Polizist und Warum wolltest du Polizist werden?
Es war relativ spät. Ich bin ja auch erst damals mit 26 zur Polizei, also ein sogenannter Altanwärter. Und warum ich zur Polizei bin, war eigentlich eine Überredungskunst eines Kriminaldirektors in Regensburg, dessen Sohn bei uns damals im Don Bosco-Heim Gitarrenunterricht genossen hat. Und der wollte dann immer wissen, wo sein Sohn hingeht, welche Erzieher sind es. Und ich war zu der damaligen Zeit, war ich eben im Don Bosco-Heim als Erzieher tätig. Und der hat mich dann einmal angesprochen und hat gesagt, du, wie wäre es eigentlich mit der Polizei? Solche Leute könnten wir auch bei der Polizei brauchen. Es war damals schon so ja, ein Wandel innerhalb der bayerischen Polizei. Also man hat jetzt nicht nur nach Tätern gegriffen, sondern war dann auch mehr so ja, auf Opferseite. Und da braucht man auch Leute, die ja, empathisch sind gegenüber den Opfern. Und ja, und das war dann eigentlich meine Entscheidung, dass ich zur Polizei gehe. Ja.
Okay, okay. Und wenn du jetzt nochmal zurückschaust, gab es da, was waren so die für dich prägendste Momente, die du erlebt hast als Polizist? Was hast du da so für dich erfahren, wo du sagst, das wird jetzt nicht jemand erfahren, der natürlich nicht Polizist ist, weil er gar keinen Einblick hat in die Arbeit des Polizisten, in den Alltag?
Also prägend war für mich die Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei, weil es ja dann auch eine Gemeinschaft war, die ich so nicht kannte. Ja. Wir haben gemeinsam ein Ziel gehabt, und zwar das Bestehen der Abschlussprüfung, dann auch das Kennenlernen anderer Leute. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass wenn du bei der Bereitschaftspolizei untergebracht bist, da kommen ja nicht nur aus München die Leute, sondern aus der Oberpfalz, aus Niederbayern, aus weiß wo der Kuckuck, die überall herkommen sind. Und das war für mich interessant. Dann aber auch tatsächlich die Vielschichtigkeit, die damals angeboten worden ist, oder die Möglichkeit, ja, die du als Polizist dann hast. Und bei mir war das ja sowieso was Besonderes, weil ich ja ein bisschen anders ausschaue als die anderen. Das war also nicht so wie jetzt. Damals waren ja nur männliche Kollegen noch bei der Polizei. Und
war nur männliche?
Männlich, ja.
Keine Frauen damals?
Nein.
Was?
Wann wurden die Frauen eingestellt? 89. 89 kamen 89. Die Polizei. Und,
genau. Okay, spannend. Ja? Aber genau. Wusste ich nicht, war mir gar nicht klar.
Genau. Und ja, und das habe ich dann schon gespürt gehabt, dass von den Vorgesetzten, die natürlich auch ihre Pläne gehabt haben, ein Dunkelhäutiger, der bei der bayerischen Polizei anfängt, das gibt es ja selten. Es war damals noch einer bei der Mordkommission, und ja, wir waren zu zweit eigentlich. Und später sind dann immer mehr, ja, wie sagt man, Leute mit Migrationshintergrund zur Polizei kommen. Mhm. Ja, das war das Entscheidende, was die Ausbildung betrifft. Von der vom Ablauf oder Karriere oder Polizeidasein im Alltag war natürlich, was mir da gefallen hat, die Vielschichtigkeit, also vom Sonderkommando, also wie heißt mobile Einsatzkommando, vom LKA bis in Rauschgiftdezernat, Beschaffungskriminalität und dann aber so gegen Schluss der Opferschutz, der mich sehr berührt hat und auch sehr, sehr bewegt hat und auch mir, es klingt jetzt blöd in den Ohren des Zuschauers, gefallen hat, ja, weil man hat sich wirklich nur um die Opfer kümmert. Du hast dich als Polizist oder als Kriminalbeamter nicht um die Täter gekümmert, das haben die Kollegen gemacht, sondern du warst nur für das Opfer da. Und das hat mir recht gut gefallen. Und dann ganz am Schluss eben noch Stabsarbeit, wo ich einen super, super Chef gehabt habe.
Okay, okay. Und in dieser Abteilung, in dieser, wie ist der Fachbegriff nochmal,
Opferschutzkommissariat.
Kommissariat.
Genau.
Okay. Mhm. Erzähl mir ein bisschen mehr davon, also um was geht's dort? Weil
ja, das
die meisten Leute haben das wahrscheinlich inklusive mir auch noch nie gehört. Was macht man dort? Was
also es gibt es in Bayern und es war Ende 89 ist das eingeführt worden, 89, 90, da war das Polizeipräsidium München, das erste Präsidium, die exakt ein Kommissariat eingerichtet haben, das wirklich nur für die Opfer einer Straftat gegründet hat. Das ist also einmalig. Jetzt gibt es natürlich bundesweit in jedem Präsidium hat bald so ein Opferschutzkommissariat. Aber das war einmalig und da hat man dann erfahrene Kommissarinnen, Kommissare zusammen in eine Gruppe. Und wie gesagt, wir waren da, ja, weil normalerweise ist es ja so, dass der Polizist, Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft ist. Ja. Und das heißt also, er ist für den Täter zuständig. Man hat sich, jetzt stellt man sich vor, ein Wohnungseinbruch zum Beispiel, ältere Dame ist ja, traumatisiert, ist einfach ängstlich worden durch das, durch diesen Einbruch. Und damals hat man sich nur um die Täter gekümmert, ja. Und es war eigentlich, vom Opfer hat man nur den Namen und den Hergang vielleicht als Zeuge noch wahrgenommen, aber ansonsten, wie es dann weitergegangen ist oder sowas, das war dann für die Polizei erledigt.
Das war eine Sache von einem Psychologen oder einem Psychotherapeuten wahrscheinlich, also dass die Opfer dann betreut wurden, oder?
Ja, genau, und von uns und aber auch, das war dann schon, wir sind am Anfang schon ein bisschen ja, verrufen worden, na, wie war es immer, ihr seid ja keine richtigen Polizisten, ihr seid Weicheier, Wattepäuschen, Schmeißer und so Zeug, ja. Aber mit der Zeit hat sich das ja rauskristallisiert und es war ja schön. Wir haben da damals auch viel mit der Mordkommission zusammengearbeitet, wo wir dann praktisch den Kollegen, den Sachbearbeiter entlasten konnten, ja. Weil es ist ja immer so eine Doppelbelastung gewesen. Also auf der einen Seite Täterverfolgung und auf der anderen Seite war das Opfer auch noch. Und das Opfer hat ja auch Interessen gehabt und hat sich dementsprechend an den Sachbearbeiter gewandt. Und so war das dann einfach ein Hand in Hand und wir haben den Kollegen unterstützt und wie gesagt, uns nur um das Opfer gekümmert, haben praktisch dem Opfer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, haben Hilfangebote versucht hinzubringen, dann mit den ganzen Hilfsorganisationen wie Weißer Ring und wie sie alle heißen, haben wir Kontakt aufgenommen und haben dementsprechend einfach das Opfer unterstützt. Und ja, das ist eigentlich gut und hat auch Spaß gemacht, wirklich.
Okay, es war mir gar nicht so bewusst, dass es da eine eigenständige Abteilung gibt bei der Polizei, aber klar, macht natürlich Sinn. Das sich auch weiterentwickelt, die Polizei.
Ja, natürlich.
Ja, das war ja früher auch nicht so.
Nee. Ja. Also gerade im PP München, also Polizeipräsidium München, wurde damals diesbezüglich sehr viel Neues und Tolles installiert und hat auch heute noch Bestand. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Auch was ja in der Prävention, Jugendkriminalität und also da war das Polizeipräsidium München tatsächlich immer Vorreiter. Ja. Und die anderen, so behaupte ich das einfach jetzt auch einmal, haben das dann immer nachgemacht, ja. Und ist aber auch gut, es soll ja auch bundesweit so sein, ja. Mhm. Also und ja, und sind auch Profis dran, sind Polizeibeamte, die sich Gedanken machen, die sich einfach Programme erstellen, wie man dem entgegengehen kann oder wie auch immer. Also es war super.
Was war der allerprägendste Moment in deiner Laufbahn als Polizist? Ein Moment, der...
Ich weiß schon, auf was du raus willst, aber ja, natürlich die beiden Opferkinder, deren Mütter damals ermordet worden sind, das war für mich das Prägendste und dauert ja heute noch an, weil genau. Ich hier die zwei adoptiert habe und mittlerweile jetzt auch Opa bin.
Ja.
Genau.
Ja, hätte ja auch sein können, dass es ein anderer Moment war, aber ich habe mir schon gedacht, dass es dieser Moment war, klar, weil der ja dann schlussendlich, man kann sagen, dein ganzes Leben verändert hat.
So ist es, ja.
Wärst du heute nicht dort, wo du bist, auch mit der Weitblick, mit deiner Jugendhilfe, ohne diesen Teil deines Lebens. Und lass uns vielleicht kurz ein bisschen dort reintauchen.
Gerne.
Weil da weiß ich auch noch nicht viel, auch bei der Vorbereitung, weil ich mir das wie nicht nehmen lassen möchte, wenn ich da rein, ich will es von dir selber erfahren, mhm. darum bin ich da auch nicht so drin, aber mich interessiert natürlich dieser prägende Moment mit diesem jungen Mann, den du adoptiert hast, dass du uns mal ein bisschen da reinnimmst, wie ist das überhaupt zustande gekommen, was ist da konkret passiert, wenn du da nochmal zurückgehst in diesen Abschnitt deines Lebens?
Ja, es war damals tatsächlich so, dass bei dem ersten Jungen, dessen Mutter dann umgebracht worden ist und wir da von K314 hat es damals geheißen, Opferschutzkommissariat eben zuständig waren und ich den Auftrag bekommen habe, es ist ein Kind übrig, alleine und wir sollten uns um das Kind kümmern. Und so habe ich dann meinen späteren Sohn kennengelernt und wie du sagst, es ist auch was Prägendes insofern, weil du, also bei mir haben da zwei Herzen geschlagen. Ja? Es war so, dass dieses Kind, du wusstest genau von behördlicher Seite, wo das enden wird. Also Heimunterbringung, ja.
Wie alt war?
10.
10?
Ja.
Und wenn wir zurückgehen, wie lange ist das jetzt her?
2008.
2008? Ja. Okay. Genau. Ja, krass. Okay, und der war damals 10 Jahre.
Mhm, genau.
Und du hast den Auftrag bekommen, jetzt für ihn...
Ja, das war unsere Aufgabe einfach, ja.
Sein Vater hat die Mutter getötet, ermordet,
erschossen
dann.
Genau.
Krasse Story.
Genau. Und was machst du dann mit so einem Kind? Und es ist ja dann tatsächlich so, dass du deine Aufgabe war, dass du erst einmal das Jugendamt informierst, die anderen Behörden, die sich dann um das Kind kümmern. Und so war es auch. Er war ja begnadeter Fußballspieler. Und sein Verein damals, 60, war ja auch dann mit involviert und hat uns da unterstützt. Und wie gesagt, ja, und dann irgendwann einmal hast du ja auch zum Beispiel mit ihm die Gerichtsvorbereitung, also wenn er als Zeuge gehört wird, wie macht man das mit dem Kind, man hat halt versucht, die Wünsche des Kindes zu erfüllen. Also damals, es war ein Wunsch zum Beispiel mal mit Blaulicht zu fahren oder er wollte unbedingt auch einmal seinen Erzeuger im Gefängnis besuchen. Und das ist ja alles nicht so einfach. Also dann musst du zur Staatsanwaltschaft, zum Richter, redst du den Mund franzig, dass du dem Kind das einfach erfüllen kannst. Also ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich das alles erreichen konnte. Und ja, bei der Gerichtsverhandlung war ich dann auch mit dabei. Er hat ja den Wunsch auch geäußert, dabei zu sein wollen. Und irgendwann war das dann erledigt für mich. Meine Aufgaben waren erfüllt und habe auch gar nicht mehr dran gedacht. Und nein, das waren vielleicht kein Vierteljahr. Also 3 Monate später bekam ich einen Anruf vom Jugendamt damals, vom Stadtjugendamt München, ob ich denn Zeit hätte, mal reinzukommen. Ich denke mir, ja, um was geht's denn oder sowas, ne? Und ja, das erfahren sie dann da drin, wenn sie kommen und so. Und es war ja nichts Außergewöhnliches, dass wir mit dem Jugendamt in Kontakt getreten sind, weil wir ja die Schnittstelle auch waren. Ja, und dann war es so, dass sie mich damals gefragt haben, ob ich bereit wäre, eine Pflegschaft zu übernehmen. Und dann kam ich erst gar nicht drauf, warum, weshalb, wieso. Und dann ist es eben um den Jungen gegangen. Und spontan ja gesagt, ohne nachzudenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war damals Single-Ding. Und das ist ja das Besondere. Du lässt einen fremden Menschen komplett in dich rein. Also komplett du gibst dein bisheriges Leben eigentlich auf. Ja. Also ich war schon einer, der gern gesoffen, also getrunken in Kneipen gegangen ist nach Dienst oder so mit Kollegen und so Zeug. Oder auch gerne in Urlaub gefahren bin oder sowas, ja. Oder einfach keine Verbindlichkeiten, ja. Und dann hast du jetzt praktisch für einen 10-Jährigen ja Verantwortung übernommen, hast ja gesagt. Und natürlich im Nachhinein denkst du, mei, warum hast du jetzt wieder so früh wieder dein Goschen aufgemacht? Aber ich bereue es nicht und ich bin glücklich, also wirklich glücklich mit beiden, ja. Und das war einfach so...
Mit beiden, weil du hast ja dann noch einen zweiten adoptiert.
Ja, das war dann 2 Jahre später. Ja.
2 Jahre später. Aber lass uns doch mal zum ersten.
Ja, das reicht auch beim ersten, weil ich musste ihm versprechen, dass ich nicht zu viel erzähle.
Okay.
Weil er hat damit auch abgeschlossen.
Ja.
Wenn man das jetzt wieder so aufbauscht.
Ich verstehe. Aber was mich noch interessiert, ist, weil das ist ja so, wow, so eine Story hört man ja auch nicht jeden Tag. Wie warst du da, als du Ja gesagt hast?
38.
38.
Oder 39.
Und du warst du Single, hast du gesagt?
Ja, genau.
Und hattest
du? Lebemann. Also ich bin gern, man muss sich das so vorstellen, ich habe außerhalb von München gewohnt, aber in München, wenn du dann Dienstschluss gehabt hast, bist halt noch mit dem einen oder anderen Kollegen, wie es halt so üblich ist, jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt ist, wahrscheinlich sind sie jetzt Brefer oder Braver, aber wir sind dann meistens noch ein Absacker irgendwo in einem Biergarten oder in einer Kneipe und das war einfach ein schönes Leben.
Mhm.
Und dann bist halt um 9 Uhr irgendwann einmal heimgekommen um 21 Uhr, wo du schon um 16 Uhr Dienst ausgehabt hast.
Und dann kommt so eine Frage von, hey, jetzt, ja, so sieht's aus, da gibt es diesen Jungen und hast du Bock drauf, Pflegevater zu werden? Und dann hat ja etwas in dir gesagt, ja.
Ja.
Du hast auch ja gesagt dann. Und was war denn dieses etwas, also was, das war ja ein spezieller Moment. Und was hat dann dich dazu bewegt, Ja zu sagen, obwohl du vielleicht danach zurückgeschaut hast und so gedacht hast, okay, ja, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Was würdest du sagen?
Gab's, das spontane und ehrliche Ja habe ich tatsächlich schon im Büro gegenüber den Sachbearbeiter geäußert, weil ich wusste, es geht um den Jungen, den ich ja, man muss es so sehen, den habe ich ja 1,5 Jahre bis zur Gerichtsverhandlung ungefähr begleitet. Mhm. Das heißt, der ist ja dann mittlerweile auch schon 11 gewesen oder fast 12. Also den hat, der hat ja zweimal ein Schicksal erlitten eigentlich, ja. Er kam ja dann zur Pflegefamilie und dessen Frau hat dann, also die Pflegemutter hat dann auch versuchter Suizid, ja, und das hat der Junge auch wieder mitgekriegt. Also der ist ja nur mit Tod konfrontiert gewesen. Mhm. Ne? Und das war ja der Grund, warum das Jugendamt dann eben den raus hatte. Und die Frage an den Jungen war damals von dem Sachbearbeiter vom Jugendamt, wo würdest du leben wollen? Das ist eine typische Frage von Sozialarbeiter, dass man halt ein Kind das Gefühl gibt, es kann mitreden oder sowas.
Ja,
Und ist auch richtig so. Mhm. Und er hat spontan dann geäußert, er möchte bei dem Polizisten leben, der ihn die Zeit begleitet hat. Und das war nur ich.
Okay, das heißt, du hattest da schon in diesen 1,5 Jahren ein gutes...
Ja, musste ich. Und das war ja meine Aufgabe. Also das war meine, es klingt jetzt blöd, aber das war meine Dienstzeit, ja, mit ihm... was zu unternehmen, mit ihm einfach Ämter und alles Mögliche zu, also das Strafrechtliche zu begleiten, Opferschutz, da hängt ja so viel daran, wo man dann also praktisch von polizeilicher Seite noch erledigen muss, dann war es ja auch so, du musstest ja trotzdem eine Zeugenaussage von dem rausholen, also und das kannst du ja bei einem Kind das Opfer einer Straftat worden ist, nicht gleich machen, weil das ja unter Schock steht und das erst einmal verarbeitet. Klar,
psychologische Betreuung, was ich auch
genau.
Da. Ja.
Und dann, aber mein Ziel war schon, und das war auch der Auftrag vom Kollegen von der Mordkommission, ihn dahingehend zu bringen, dass er was sagt, weil viele schweigen sich ja dann, also können einfach nicht mehr drüber reden und gut, meine Art war halt mit ihm dann schon so, und dass er dann auch was gesagt hat und sachdienliche Hinweise dafür geben konnte.
Mhm.
War schon gut.
Und dann hast du gesagt, 2 Jahre später hast du dann einen weiteren Sohn adoptiert, also einen weiteren Jungen
adoptiert.
Und was war da eine ähnliche Situation auch? Oder
wie ist es
dazu gekommen?
Tatsächlich auch. Es war Anruf vom Präsidium. Da ist ein Mord geschehen. Kind, der war jünger, 3 Jahre. Bleibt über und bei Mutter tot, kannst du den holen? Und dann sage ich, ja, was soll ich jetzt mit dem Kind im Präsidium, so ein kleines Zwackerl, sie sollen zu mir heimfahren. Ne? Und an dem Abend, das weiß ich noch ganz genau, habe ich dann an Alex geweckt. Der ist dann so praktisch gekommen und vom Fußball und ja. Hat dann schon geschlafen und ich habe ihn dann geweckt. Dann habe ich gesagt, du, kommt jetzt ein kleiner Junge, dem dasselbe passiert ist wie dir. Und er hat sich dann gleich aufgetan, ist dann mit ins Wohnzimmer und wir haben halt dann gewartet, bis die Kollegen von der Streife mir den gebracht haben. Es waren gleich drei Streifenwegen da und haben mir den gebracht, den Kleinen. Also wirklich klein und süß, aber total verkuckelt und also Wahnsinn. Weil bei dem war es ja noch schlimmer, da war es ja so, dass der an der toten Mutter also noch gehangen ist, die da erstochen worden ist und dann hat er Benzin drüber geschüttet und die Leiche hat dann tatsächlich gebrannt.
Also der Täter hat Benzin
genau, drüber geschüttet. Genau, ja, genau. Ein Passant und ein zufälliger Kollege, der in Zivil da dort war, hat den Jungen dann wegreißen können, so Schlimmeres verhindern können. Ne? Ja, und dann war der halt in Schutzgewahrsam, also polizeilichen Schutzgewahrsam, sagt man bei Minderjährigen. Und ich habe bewusst gesagt, ich fahre jetzt nicht ins Präsidium, wir haben da kein Spielzeug, nichts, was soll ich da machen? Ne? Dann habe ich das mit meinem Vorgesetzten so abgesprochen, war auch in Ordnung. Ja, und dann ist es halt um das gegangen, dass, ja, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig für den Kleinen? Ist jetzt das Jugendamt zuständig, da wo der Polizist wohnt? Oder ist das Jugendamt zuständig, wo der Täter wohnt oder wo die Mutter gewohnt hat? Also das war so ein behördlicher Gerangel. Also die haben keine Entscheidung treffen können. Das wurde dementsprechend von uns auch protokolliert. Und am siebten Tag irgendwann war immer noch keine Entscheidung, bis es dann unser, ja, damals der Polizeipräsident dann ganz oben aufgehängt hat und gesagt hat, es kann jetzt nicht sein, dass ein Kollege jetzt da 7 Tage lang so einen Kleinen da in Schutzgewahrsam hat und ihr könnt euch nicht entscheiden. Mhm. Ja, und dann war es so, die Entscheidung war dann da und das zuständige Jugendamt war dann auch gefunden. Dann hat plötzlich der Große gesagt, der Erste, jetzt brauchst du ihn auch nicht mehr hergeben. Dann sage ich, ja, wie meinst du denn das? Und da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Nee, schau, der war jetzt so lang bei uns, der hat sich jetzt so, ja, nicht eingewöhnt, aber er hat, ja, wie soll man sagen, soll man jetzt wieder wegschicken oder sowas? Wir schaffen das doch. Sag ich dir, wie stellst du dir das vor? 2 Kinder und Ding. Du, ich war schwieriger, hat er gemeint, und du hast es geschafft und so.
Hat er gesagt, mit 11 Jahren, ne?
Der Alex ist sehr toll gewesen. Ja. Und mittlerweile war er nicht 11, der war dann 15 oder so.
Ah ja, klar, weil es war ja dann noch später, ja klar, logisch. Ja, ja. Wow, okay.
Auf jeden Fall war es halt dann so, dass er mir dann gesagt hat, nein, ich helfe dir und das schaffen wir. Und ja, dann habe ich gar nicht lange überlegt, habe ich gesagt gehabt, ja, zum Jugendamt, ja, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr hergeben, der kann bleiben. Erst einmal in Pflege und dann, ja, und so war es auch. Und die sind ja eigentlich auch froh, wenn sie dann so Leute, Pflegeeltern finden, die so traumatisierte Kinder aufnehmen.
Mhm, ja, klar.
Und mir ist es ja auch wichtig gewesen, dass man diese beiden nicht tot therapiert. Es ist ja manchmal so, dass dieses, ja, es ist was Schlimmes passiert, aber man tröstet die manchmal zu Tode. Ja, so das klingt wie, jetzt wie, hart, wie, was wie, ich wie, sag, ja, ja. Ja. Aber es ist so, wenn ich glaube, dass das Leben ja trotzdem weitergeht, ja, und er muss einen Weg finden, den er für sich gehen kann. Ja? Er muss ja nicht seine Mutter vergessen oder die Geschichte, sondern tatsächlich, ja, das ist einfach die Realität. Ich kann nicht immer stigmatisieren und sagen, ach du armer Kerl, deine Mutter ist ja ermordet worden, deshalb darfst du es machen. Deshalb, also für alles immer einen Grund suchen, um das dann, nee, das ist einfach wichtig, dass sie da, ja, und das habe ich halt versucht bei den beiden und aus beiden ist was geworden und bin stolz.
Ja, mega, mega.
Genau.
Wie hast du das handeln können für dich? Weil ich meine, du bist ja wirklich ins eiskalte Wasser geworfen worden, kann man sagen, oder hast dich schmeißen lassen ins kalte Wasser das erste Mal und dann beim zweiten Mal hast du ja dann auch schon ein bisschen wahrscheinlich geahnt, was auf dich zukommt, weil du es kanntest. Mhm. Wie hast du diesen beiden Jungs die Stabilität geben können oder respektive ein Zuhause, in dem sie mit diesem schweren Verlust umgehen konnten?
Ja, mir ist es halt schon leichter gefallen, weil ich komme aus einem System. Ich selber war ja auch Heimkind gewesen und ich weiß, wie das ist, ohne Eltern aufzuwachsen und habe mich da eigentlich schon gut einfügen können. Ja, der einzigste Nachteil bei mir war mit dem Großen zum Beispiel, dass ich halt jetzt kein Fußballfan war oder bin. Und er natürlich schon also in der dritten Liga dementsprechend gespielt hat bei FC Bayern. Und ja, aber wir haben uns trotzdem gut verstanden. Wir haben uns, ja, wie soll ich sagen, mir war das einfach wichtig, wenn ich zu jemandem Ja sage, dass ich das dann tatsächlich durchziehe. Ja? Weil ich wusste, wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann würde der in ein Heim kommen. Also das ist einfach so, ja, na, Jugendhilfegesetz müsste dann, und da glaube ich, wären beide tottherapiert worden, ja. Gleich zum Psychologen und gar keine Zeit zum Verschnaufen oder sowas, ja. Sondern du musst ihnen die Zeit geben, die sie brauchen, egal, ja, wann sie kommen zum Gespräch oder wie auch immer. Bei dem Jüngeren, das war ja teilweise brutal, der ist in der Früh um 2 war der mitten im Schlafzimmer gestanden, hat mich angeklotzt, also wie in so einem Horrorfilm, ja, jetzt kommt gleich das Messer oder sowas, ja. Das ist, aber das, ja, muss man alles ertragen können, ja. Und sich dann auch Zeit nehmen und sagen, nicht sagen, du komm morgen in der Früh, sondern es ist schon eine intensive Zeit gewesen, aber es hat sich gelohnt. Und natürlich viel, viel reden mit den Leuten. Also wenn, aber auch keine Angst haben, über das zu reden, was passiert ist, weil das verdrängt man ja dann gern. Aber wie gesagt, es ist dann immer bei beiden ein Stück weit immer ein Thema gewesen, ja. Und das musst du ja auch zulassen können, wenn sie sagen, oh, das hat meine Mama gern gemacht, das hat meine Mama gern gegessen und so Zeug, ja. Und ja, und das war einfach ein gutes Zusammenspiel, ja.
Hast du dann nebenbei noch weiterhin bei der Polizei gearbeitet, ja, wahrscheinlich?
Ja, bin in Teilzeit gegangen. Ja.
Okay, du bist in Teilzeit gegangen dafür. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil du freiere Ressourcen machen musstest?
Um, ja, ja, klar, Jungs, sonst hätte ich es ja nicht geschafft. Also, klar, ja, genau.
Hast du keine Frau neben deiner Seite gehabt, die dich unterstützt hat? Das ist alleine gemacht.
Ich habe also schon Freunde gehabt, ja, die unterstützt haben und ganz auch, ich meine, letztendlich auch Tante, Onkel, Pflegetante und Onkel in Lindau gehabt, die mich da unterstützt haben, die also wirklich beide ins Herz geschlossen haben. Dann auch selbst meine Nonnen aus Oberstaufen, die Dillinger Franziskanerinnen, die haben mich da unterstützt. Also wirklich waren mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und es war schon schön zu sehen, was man da für Unterstützung bekommt. Also wo man sagt, Mensch, schau, klar, der traut sich was, der verzichtet teilweise auf, ja, aber das geht ja anderen Familien auch so. Ja, also es geht ja klar, nicht nur, ist ja nicht, ja, wenn du Kind hast oder Familie hast, du entscheidest dich ja selber, das zwingt dich ja keiner dazu, ja. Und dann ist es halt verbunden mit gewissen Einschränkungen. Ja. Und du musst nicht einmal eine Frau, nicht einmal Kinder haben, das kann ja auch Partnerin und Partner sein, aber man entscheidet sich freiwillig und dann muss man halt auch Kompromisse schließen können oder dementsprechend halt, ja, dass man halt dann gut leben kann.
Und wenn du nochmal zurückschaust, jetzt hast du gesagt, bist du Großvater geworden, weil der eine ist ja auch jetzt Vater geworden. Mhm. Gab es da Momente, wo du auch Zweifel gehabt hast, also so schwierige Momente, durch die du durchgegangen bist und von denen du für dich sehr viel lernen konntest? Weil ich kann mir eben schon vorstellen, wenn du zwei solche junge Männer hast mit so einer Vergangenheit, dass da Schwierigkeiten auftauchen, ja, können. Du hast ja gerade vorhin gesagt, irgendwann, da stand dann irgendwann in der Nacht um 2, ja, da, aber ja, vielleicht, dass du uns mal mitnimmst in so eine Situation, die schwer war für dich, aber wo du auch sehr viel für dich lernen konntest.
Ja, natürlich. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, es war alles Freude, Friede, Eierkuchen. allein in der Pubertätszeit, wo sich die Leute ausprobieren, wo auch gegenüber der Autorität, also den Eltern, Reibung entsteht, wo man die Grenzen ausprobiert und bei Gott, also der Größere, hat die Grenzen ausprobiert ohne Ende. Der Kleinere war da handsamer, aber der Große, das war schon, ja, wo du kennst ihn, wo Zweifel aufkamen, schaffst du das jetzt auch noch? Also wenn der jetzt 17, 18 ist, ja, kannst du ihn noch händeln? Aber ich wollte ihn ja gar nicht händeln, sondern es ist einfach ein Zusammenleben garantieren, so ist vielleicht besser ausgedrückt. Und natürlich gibt es, wie in jeder normalen Familie, auch Streitereien, Auseinandersetzungen. Und was ich aus dieser Zeit mitnehmen kann und auch gelernt habe, ist Geduld üben, zuhören können. Ja? Nicht dein eigenes Programm auf die Jungs zu projizieren, sondern wirklich, was willst du, wie geht's dir dabei? Und einfach auch Kompromisse schließen. Also nicht du, weil du jetzt der Ältere bist oder der Hausherr und der andere ist dein Knecht oder sowas. Nee, sondern wirklich Geduld üben. Das habe ich gelernt. Also ich war relativ ungeduldiger Junggeselle und bei mir musste mal alles gleich erledigt sein. Manchmal ertappe ich mich auch heute noch, aber ich bin jetzt schon viel, viel ruhiger. Das sind andere nach mir Nachfolger anders.
Ja. Wie hast du das gelernt, ruhiger zu werden? Hast du da bestimmte Praktiken gemacht? Oder ist
Nein,
das
ich
mit
denk,
der Zeit gekommen?
Es ist mit der Zeit gekommen, weil man macht sich ja Gedanken. Ja, weil, wenn du zwei so fremde Kinder aufnimmst, möchtest du es ja gut machen, ja. Und dann macht man sich ja automatisch Gedanken, ja. Und ich glaube schon allein der Vorgang, dass du dir Gedanken über was machst, der beruhigt dich, ja. Und macht man das Richtige oder wie auch immer. Ja, und das ist einfach, und dann ist es vielleicht auch das Alter. Je älter du wirst, desto ruhiger wirst.
Mhm.
Das ist so.
Mhm.
Das
Alte macht definitiv etwas.
Ja, genau.
Ja. Wann war denn der Zeitpunkt da, wo du für dich erkannt hast, dass die Arbeit mit Jugendlichen dich offensichtlich sehr erfüllt und dass da auch ein Potenzial in dir liegt?
Ja, das hat mich eigentlich schon immer interessiert, ja, weil ich bin ja, wie gesagt, in einem Kinderheim groß geworden und für mich waren diese Schwestern ja ein Vorbild, wie sie mit benachteiligten Kinder und Jugendlichen umgegangen sind und sich immer für die Schwächeren eingesetzt haben. Und deshalb habe ich ja eigentlich auch nach meiner kaufmännischen Lehre angefangen, die Erzieherausbildung zu machen auf der Fachakademie für Sozialpädagogik und habe tatsächlich dann in diesem Bereich paar Jahre schon gearbeitet. Und dann ist eben die Polizei dazwischen gekommen. Und bei der Polizei, also die, das war damals das K-222, Beschaffungskriminalität. Das heißt, also wir waren für die Jugendlichen zuständig, die einfach aus ihrer Drogensucht einfach dann irgendwo eingebrochen sind oder geklaut oder Raubüberfall, dass sie halt ihre Mittel bezahlen können. Und diese Jugendlichen, die habe ich ja teilweise bei mir am Schreibtisch gehabt und da haben eigentlich schon immer zwei Herzen geschlagen bei mir. Ja, das eine, klar, der Polizist, du hast einen gewissen Auftrag, du musst es ausführen beziehungsweise musst dem die Strafe zuführen oder zumindest, dass der Staatsanwaltschaft das dann entscheiden kann. Und das andere war aber dann der Sozialarbeiter. Und das hat mich dann schon immer mehr, ja, wie soll man sagen, und da war ich ja mittlerweile auch schon über 20 Jahre bei der Polizei. Und das hat mich dann schon irgendwie beschäftigt, wo ich dann auch in der Vernehmung immer ein bisschen mehr gefragt habe als die anderen Kollegen. Und zwar immer so die Hintergründe, warum, weshalb, was ist denn daheim los bei dir? Hast dann schon mal, also ich war da mehr beratend und das war, also ich habe einen Kommissariatsleiter gehabt, der dann da tatsächlich auch das beobachtet hat und mich dann mal hergeholt hat und gesagt hat, du Carlos, so geht das nicht, du bist ein Polizist muss die Leute einsperren und nicht therapieren oder als Sozialarbeiter fungieren.
Ja, ja, ja.
Und aber für mich war das immer so Zwiespältigkeit, wo ich gesagt habe, Mensch, da ist so ein junger Kerl, sitzt da vor dir und das ganze Leben noch vor sich hat und aber immer wieder auftaucht und so Zeug, ja. Und da ist in mir der Wunsch so oder die Vision kommen, Mensch, warum baust du nicht für solche Jugendlichen irgendwas auf und so Zeug? Und das hat dann so 10 Jahre gebraucht ungefähr, bis meine Vision da in Erfüllung gegangen ist und wir dann eben den Weitblick Jugendhilfe gegründet haben mit Polizeibeamte, mit Juristen und ja, und den seit 12 Jahren erfolgreich führen.
Okay, das heißt, du selbst hast für dich erkennen können, dass dein Interesse einfach auch bei den Jugendlichen ist, ganz natürlich. Du interessierst dich dafür, wie geht's denen, was machen die, woher kommen die, was sind die Umstände.
Ja.
Und gleichzeitig haben aber auch andere von außen dieses Interesse in dir erkennen können und dich darauf aufmerksam gemacht.
Ja,
und
dadurch
wurde dir die Vision klarer, kann man das sagen?
Ja, ja, genau so ist es. Richtig auf den Punkt gebracht. Ja. Und natürlich ist es ja auch schön, ich habe mich ja trotzdem auch gefreut, dass die Leute, natürlich kann das auch manchmal negativ abfärben oder sowas. Aber es war tatsächlich so, dass du dich ja selber dann auch irgendwann einmal zu deinem Charakter stehen musst, ja. Es gibt die harten Typen, es gibt die weichen Typen, es gibt die sozialen Typen und irgendwo, ich denke, gesunde Mischung muss einfach dabei sein, ja. Und du musst auch Empathie für Leute haben, weil sonst könntest du jetzt mit mir das Interview zum Beispiel nicht führen, wenn du Menschenhasser wärst oder sowas, ja. Oder dich für die Geschichten nicht interessieren würdest. Und genau so. Irgendwann kommt einmal der Zeitpunkt, ich glaube, das ist bei jedem, das ist nicht einmal im Jugendalter so, sondern wo du dann, wir haben ja, glaube ich, schon vorher so ein bisschen drüber gesprochen, wo du dann zu dir selber stehen musst, mit deinen Gefühlen, mit deiner Einstellung, mit deinem Charakter, auch wie die Leute über dich denken oder was sie von dir halten, dich also ehrlich damit auseinandersetzen und dann kommst du irgendwann mal zum Ergebnis. Und es war bei mir eben so, dass ich gesagt habe, nein, ich will sowas jetzt aufbauen, ich will für solche Jugendlichen da sein, die in der Gesellschaft sonst keine Chance mehr haben, die von Heim zu Heim gehoppt sind. Und wenn wir sie vom Weitblick nicht nehmen würden, dann wird sie keiner nehmen, ja. Und es ist tatsächlich so, ich sage immer, in jedem jungen Menschen, der kann, egal was er gemacht hat oder sowas, verdient einfach nochmal die Möglichkeit, seine Richtung zu ändern. Ich möchte nicht einmal sagen, dass ich ihm eine Chance geben will, weil wer bin ich, ihm eine Chance zu geben? Es kann nur einer, das ist unser Herrgott. Aber die Möglichkeit einfach, sich nochmal zu besinnen, möchte ich den Weg, den bisherigen weitergehen oder lasse ich mir helfen, doch ein bisschen eine andere Einrichtung einzuschlagen. Und das ist bei mir einfach so, wo ich sage, ja, das erfüllt mein Leben, das erfüllt mich. Ich sehe Sinn darin.
Schön, schön.
Und vor allem Jugendarbeit hält jung.
Ja, das stimmt.
Genau.
Weil du einfach immer mit der jüngsten, also der jungen Generation in Kontakt bist.
Das ja,
ist wirklich
genau.
So.
Und es ist jeden Tag was anders los. Also es ist wirklich, es ist nicht so ein Ablauf, der im Beamtentum, wo du halt dann, sondern es ist wirklich, es ist mit Leben erfüllt, ja, und wie gesagt, diese Möglichkeit auch, wo ich auch froh bin, dass ich Kollegen, also auch Polizeibeamte mit ins Boot nehmen konnte, die bis heute noch damit dabei sind und auch Verantwortung mit übernehmen im Verein und so Zeug und da wirklich also engagiert mit dabei sind. Dann natürlich bin ich das ja nicht alleine, das muss ich auch sagen. Ich habe einen tollen Kollegen- und Kolleginnenkreis, also mit Sozialpädagogen, Erzieher, Therapeuten, Psychologen, Reinigungsfrauen, Hauswirtschafterin, Schreinermeister. Die können alle dazu, das macht das Team vom Weitblick aus.
Wow.
Und nur kann man das so stemmen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Zentrum auch, also ein physisches Zentrum?
Ja.
Wie viele Jugendliche haben dort Platz?
Also wir haben jetzt eine stationäre Jugendhilfe, das heißt ein Haus mit 2 Gruppen. Das sind jetzt 15 Jugendliche. Dann haben wir ein betreutes Wohnen mit 8 Jugendlichen. das heißt betreutes Wohnen. Wir haben Apartments, wo dann Jugendliche zur Selbstständigkeit begleitet werden, also zum selbstständigen Leben hin begleitet werden. Dann haben wir noch eine Ausbildungsschreinerei, wo wir auch ausbilden mit einem tollen Ausbildungsmeister, der die Jugendlichen ja auch ertragen muss.
Eine Schreinerei, die dazugehört.
Ja, ja, die haben wir vor 4 Jahren eben gegründet, also mit hergezogen. Und dann haben wir noch ein umgebautes Landhaus, schon fast so ähnlich wie hier.
Ja.
Aber wollen wir für Kinder jetzt dann aufmachen. Aber es fehlen uns noch die finanziellen Mittel, also Spenden gerne an Weitblick e.V.
Okay. Ja, krass, mir kommen ganz viele Fragen.
Ja, frag doch.
Weil, also erstens mal, was mich interessiert ist, du sagst, diese Jugendlichen haben sonst keinen anderen Platz.
Mhm.
Also was heißt das konkret? Landen die auf der Straße oder wo würden die landen? Und vor allem, was sind denn das für Jugendliche? Also wo ist der, ich kann mir vorstellen, das sind wahrscheinlich keine einfachen Jugendlichen.
Nein, das sind also, man sagt in Fachjargon, sagt man ja Systemsprenger. Also
Systemsprenger,
das, genau. Okay. Oder Grenzgänger sogenannte. Und in Klammer delinquente Jugendliche einfach. Ja,
also das heißt die, konkret, was ist dort, was machen die?
Ja, zum Beispiel, so kleine oder größere Diebstähle oder dann auch Schulschwänzer, also gehen nicht in die Schule, ist ja auch, in Bayern ist es zumindest so, dass es Ordnungswidrigkeit ist, Schulschwänzer oder Schulverweigerer. Dann natürlich auch körperliche Gewalt, Auseinandersetzung. Und man muss es ja so sehen, wir sind ja teilweise dann schon die 4., 5., 6. Einrichtung, die den Jugendlichen nimmt, ja. Also wir haben zum Beispiel einen Jugendlichen gehabt, der war 14, ist aber in 18 verschiedenen Einrichtungen schon gewesen.
Was?
Ja, also
ist er immer wieder dann da rausgeflogen dort?
Oder? Ja, ja, genau. Und bei uns ist er geblieben und macht dementsprechend auch Ausbildung. Aber das sind so Sachen, wo man, früher hat man gesagt, schwer erziehbare. Ja.
Ja.
Und aber was ist schwer erziehbare? Ich glaube, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ja? Und wenn man dann genauer hinschaut, und das meinte ich ja damit, was ich da gelernt habe, zuhören, einfach schauen, was steckt dahinter. Es wird kein Mensch böse geboren oder sowas. Er wird zum Bösen gemacht. Ja. Und wenn man dann so die Familienkonstellation einmal anschaut, dann kommt man zwangsläufig zu dem Ergebnis, der kann ja gar nicht anders. Ne?
Wichtiger
Punkt. Also ist Gewalt in der Familie, ist Missbrauch in der Familie, ist die Mutter geht selber auf den Strich und der Junge hat als Kind in der Eck mit Legos gespielt und die andere vögelt sich das Hirn raus. Dann, und da braucht man sich dann nicht wundern, wenn die dann so Lebensläufe haben. Dann natürlich auch Schulverweigerer, die halt dann permanent für sich das aufgegeben haben, kein Selbstwertgefühl mehr, Selbstwertgefühl haben, gewisses Selbstbewusstsein haben sie, weil sie können frech sein, sie können Goschen aufmachen, sie können gegenüber Erwachsenen ganz schön frech sein. Also das hat schon mit Selbstwertgefühle zu tun, aber ja, es gibt so viele Bereiche, die wir gar nicht alle auffangen können. Ja, mein Ziel ist es einfach, oder meine Pädagogik oder unsere Pädagogik, muss ich sagen, ist dahingehend, dass wir Beziehungsarbeit leisten. Ja, weil die sind es ja gewohnt, in der Vergangenheit immer Beziehungsabbrüche zu haben. Ja,
ja.
Und wir wollen die Beziehung aufbauen. Wir wollen ihnen ein Zuhause geben. Also bist gerne mal eingeladen, wenn du in München oder Dachau bist, schau dir das mal an. Das ist kein typisches Heim, ja, sondern es war früher ein Hotel, ja, und wir haben das dann dementsprechend umgebaut. Musste man ja brandschutzmäßig und behördenmäßig musste man vieles anders machen. Aber im Grundsatz ist es einfach, jeder, der reinkommt, sagt, das kann doch kein Heim sein. Ja, und das will ich auch. Ja. Oder auch die Ausstattung ist bei uns nicht so wie in einem typischen Jugendheim, sondern was schon, wie soll man sagen, nicht exklusiv, aber doch was Wertschätzendes, ja. Mhm. Weil ich möchte einfach unsere Jungs, die da sind, wertschätzend gegenüber sein. Das heißt also nicht, dass wir da so typisch, wenn man reinkommt, Anorak und Ding und wie es halt in anderen Einrichtungen auch teilweise ist oder Hausschuhe oder wie auch. Bei uns hat jeder ein Einzelzimmer. Nein, zwei Zimmer sind mit Doppel, aber sonst ein Einzelzimmer mit eigenem Bad, Dusche und ja, wie soll ich sagen? Und diese Strenge, die wollen wir ja auch nicht. Ja, ich weiß, wie das in anderen Einrichtungen war, mit zum Beispiel, also mir selber oder als Leitung wird ja vorgeworfen, dass wir keine Struktur haben, dass wir nicht strafen. Darum haben wir ja ein bisschen Probleme mit den Behörden, weil sie kommen da nicht zurecht, ja. Weil ich sage, warum soll ich jetzt den strafen? Ich nütze doch das, dass ich ins Gespräch mit ihm komme, ja, dass ich mit ihm rausgehe, mit ihm rede oder sowas, ja. Oder es gibt bei uns kein Handyverbot oder also wir sind das aktionsfreies Haus, ja. Und da bin ich stolz, dass ich das jetzt 12 Jahre so durchgehalten habe. Und da werde ich auch weiterkämpfen, weil mein Anliegen ist einfach oder mein Wunsch oder mein Vorgehen ist einfach, dass man den Jugendlichen zum selbstständigen, individuellen, jungen Heranwachsenden erzieht. Ja? Und nicht ich diktiere seinen oben Tagesablauf.
Runter, so ja? Auf Augenhöhe, ist, mit Respekt.
Ja, und das muss die geschissene Behörde auch einmal erkennen, dass Jugendhilfe ein wandelnder Prozess ist. Der kann heute so sein und morgen schaut er so aus. Mhm. Und das will ich einfach mal klar machen. Natürlich kann ich mit Strenge und Ding, kann ich die jetzt im Moment in Schach halten, ja? Kann sagen, wenn du das nicht machst, dann
aber das ist nicht mittelfristig, das. Langfristig.
Genau. Ja. Nachhaltig. Also, dann fange ich doch jetzt schon so an, dass er sich gar nicht mehr viel umstellen muss, wenn er den Weitblick verlässt. Weil er hat ja die Freiheiten gehabt, er konnte ja entscheiden, gehe ich, komme ich, mache ich und muss halt dementsprechend auch mit den Konsequenzen leben oder sowas. Ja. Und das ist mir wichtig, ja, dass man diesen jungen Menschen einfach dazu erziehen, ist ein falscher Ausdruck.
Begleitet.
Genau, das ist und das müssen die einfach mal kapieren.
Wenn du sagst, die Behörde kommt da immer wieder, macht Stress. Ja. Wie zeigt sich denn das? Also wie kommen die und warum machen die? Also ja, muss ich mir das vorstellen. Wie passiert dieser Stress? Wie nimmst du den wahr?
Also die kommen zum Beispiel unangemeldet, schauen sich die ganzen Abläufe ab. Von den Jugendlichen werden die Akten durchschaut und durchgelesen. Dann, ja, und stellen halt dann vom Schreibtisch, ohne mit dem Jugendlichen geredet zu haben, zum Beispiel fest, der gehört gar nicht in die Einrichtung, der gehört in eine therapeutische. Ja?
Okay.
Und solche Sachen. Und dann sage ich immer, wer gibt dir das Recht, bist du auch bloß Sozialpädagogin, das so zu bestimmen. Ja. Und warum soll man jetzt, weil du der Meinung bist, du Kleine, musst du aufpassen, da hast du mich jetzt, ja, genau.
Das triggert dich, ja?
Ja, das, ja, ja genau. Ja,
bewegt dich.
Bestimmst doch nicht über das Leben von dem jungen Kerl, der sich jetzt das erste Mal in seinem Leben wohlfühlt.
Ja, verstehe ich.
Und
ja.
Ausbildung macht oder zumindest einmal in die Schule geht. Und bloß weil der mal in der Psychiatrie war, darf der sich nicht weiterentwickeln oder fortentwickeln. Und die Chance hat er doch bei uns. Und da kämpfe ich halt dagegen. Und ja. Tue ich nicht raus, weil ich bin da so, ich stehe dahinter unsere Jugendlichen und es geht hin bis zum Gericht.
Wow, okay, ja. Gerade so. Ja. Ich kann mir vorstellen, natürlich in diesem Gebiet gibt es ja viele Regulierungen und
genau,
Bürokratie. Ja, ja, ich kann es auf der einen Seite verstehen, aber was ich auch sagen muss, ist, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Leute eben nicht nur irgendwelche Akten anschauen, sondern dass die Leute schauen, was sind denn das für Menschen? Das braucht Zeit, weil da muss man sich mit diesen Menschen auseinandersetzen, man muss mit diesen Menschen sprechen, man muss schauen, weil nur einfach an Zahlen, Daten, Fakten, da kannst du gar nichts
genau,
wissen.
Genau, so ja, ist ja, es, genau.
Das ist ein bisschen einstirnig, ne?
Genau, und das ist ja bei uns auch so. Wir nehmen uns die Zeit, wir geben dem jungen Menschen die Zeit. Es ist nicht so, dass der kommt jetzt zu uns, ja, und es heißt jetzt zum Beispiel, du musst morgen das und das schon können. Du, der hat es bisher nicht konnt, dann kann er es jetzt von jetzt auf heute oder auf morgen auch nicht gleich. Mhm. Ja. Man muss denen wirklich die Zeit geben. Und es kann Monate dauern, es kann ein Jahr dauern, es kann 2 Jahre dauern, es kann 3 Jahre dauern. Aber wer sind wir, dass wir diese Jungen, da schimpfen wir immer, dass die aggressiv sind, dass die ausflippen. Aber das sind wir doch selber schuld, wenn wir die jungen Leute so unter Druck setzen.
Ja, absolut. Wir müssen den Raum geben.
Ja, genau. Und das ist doch das, was wir, also der Weitblick Jugendhilfe, in seiner Pädagogik einfach machen will und auch macht. Die Jugendlichen fühlen sich bei uns wohl, die kämpfen, dass sie da bleiben dürfen. Und das ist einfach unsere Pädagogik.
Ja, jetzt könnte man sagen, gut, wenn die Jugendlichen bei euch gerne sind, die fühlen sich wohl, dann macht ihr sicher mal etwas richtig. Und dann kann man nachher noch schauen, okay, wie ist denn der Output? Also wenn die Leute dann von euch gehen, wie haben sie sich dann entwickelt? Und ich denke, aufgrund von dem kann man ja sagen, okay, macht einen guten Job oder nicht. Also bei allen jetzt, bei allen Hilfsorganisationen oder Jugendhilfe.
Also die sogenannte Erfolgsstatistik, ja.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass wir im Weitblick guten Erfolg haben, ja, also die Jugendlichen in eine Maßnahme kommen oder ihren Abschluss machen oder je nachdem, ich habe zum Beispiel 2 Jugendliche, die vorher katastrophal waren, der eine ist auf Erzieherlosgang in der anderen Einrichtung und weiß Gott was und hat jetzt auch Sozialpädagogik studiert und ist jetzt fertig und will dann jetzt bei uns anfangen, ja, oder der eine macht bei uns jetzt das Anerkennungsjahr, das sind so Sachen, da freue ich mich, weil ich da mich als Vorbild oder uns als Vorbild sehe und da haben wir eine Veränderung ins Laufen gebracht. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist so, wir müssen da auch, glaube ich, ein bisschen umdenken. Wir wundern uns immer, dass so, weil die Welt ist so schnelllebig, ja, so alles muss gleich fertig gemacht werden, alles muss gleich erledigt sein. Da möchte ich mal ein schönes Beispiel bringen. Wir haben einen Jugendlichen gehabt, das klingt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich so, dessen Mutter auch vom Vater umgebracht worden ist. Also im Weitblick, also in der Zeit, wo ich im Weitblick war. Also nicht ein Ding. Und dann hat das Jugendamt erst auch gefragt, ob ich den zu mir nehmen würde. Und dann sage ich, nee, also erstens bin ich zu alt und zweitens aber gerne darf er einen Platz im Weitblick in der Jugendhilfe. Dann ist der gekommen. Und jetzt kommt es, dann verlangt man von solchen jungen Menschen, dass sie gleich wieder funktionieren. Ja? Also am nächsten Tag in die Schule geht oder das und das macht. Ja? Und da denke ich mir, aber wenn es jetzt einer Lehrerin oder irgendeinen in der Schule passieren würde, die würde ein halbes Jahr mal krank machen oder wie auch immer, gar nicht in die Schule kommen. Um Gottes Willen, ja, ist ja auch ihr Recht oder so. Aber von einem Kind oder Jugendlichen erwartet man immer gleich, dass es wieder funktioniert. Man gibt den Raum denen nicht mehr, den zu trauern, zu, für sich selber das klar zu machen oder sowas. Ja, immer dieser Druck, das ist halt das Blöde.
Ja, klar. Wir leben in einer Gesellschaft, also immer weniger, aber immer noch in einer Gesellschaft, wo alle schnell funktionieren müssen und am besten nonstop.
Ja, aber man muss dann auch die Jugend mitnehmen können.
Absolut.
Und wenn man das nicht kann, dann muss ich halt einen Gang runterschalten oder sowas, ja. Ich meine, es ist, in der Gesellschaft ist es so, das ist auch ein Politiker, der seine Bürger nicht mitnehmen kann, ein Kommunalpolitiker oder irgendein Ding, ist kein guter Politiker, ja, sondern man muss einfach, ja, ein bisschen langsamer tun. Und man darf ja nicht vergessen, in der Jugendhilfe sind ja die Leute, die ohnehin ja schon Probleme haben, ja. Und da jetzt nochmal eins draufzusetzen, mit dem Vorschlaghammer draufzuhauen, finde ich dermaßen deplatziert, auch von der Behörde her, sondern man muss sie in Ruhe lassen, man muss sie in Ruhe entwickeln lassen. Sie kriegen die Möglichkeit, sie haben die Chance und da muss man sie einfach auch mal laufen lassen. So einfach ist es.
Ja, ist wichtig. Ja. Wie hast du diesen Sprung gemacht als Polizist und dann als jemand, der so ein Jugendheim aufgebaut hat und führt und leitet? Da gab es ja, das war ja am Weg und im Prozess und ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, so ein Jugendheim auf die Beine zu stellen, nicht nur wegen der Bürokratie und all diesen Auflagen, die es wahrscheinlich gibt.
Das ist das Schlimmste, ja.
Das kann ich mir vorstellen, dass es ein großer Papierkram war, Papierkrieg. Aber gleichzeitig auch, ja, so ein Team zusammenzustellen, wie du es gemacht hast. Ein Team von kompetenten Menschen, unterschiedlichen Bereichen und aber auch das Haus dann, so ein Haus zu finden, physisches Objekt und das zu finanzieren. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, sagen wir so, es ist halt immer gut, wenn man so eine Vision hat, wo du Mitstreiter auch hast, ja. Also wo du kennst ja deinen Freundeskreis und denkst da, ja, den könntest du mal ansprechen, vielleicht macht der mit. Und so ist es gewesen und dann waren wir eine kleine Gruppe und dann haben wir das auch in die Tat umgesetzt. Das andere ist eigentlich nur, sind Formalitäten, die muss man natürlich einhalten. Ich habe jetzt das Glück, dass ich die Ausbildung dazu hatte und deshalb auch die Leitung machen kann. Sonst wäre es schwierig gewesen, wenn ich es jetzt nicht vorher gehabt hätte. Dann hätte man halt jemanden einstellen müssen oder anstellen müssen, der das für uns erledigt. Aber es ist eigentlich bis jetzt ganz gut gelaufen. Bis jetzt, ja. Und ich denke, dass es die nächsten Jahre auch noch gut laufen wird. Aber wie gesagt, man muss sich halt immer mit behördlichen Dingen auseinandersetzen, weil die ja nicht gleich kapieren, was du eigentlich machen willst oder was du haben willst oder wie deine Vorgehensweise ist. Weil heutzutage, das ist ja das Perverse, du hast ein Konzept und das sollst du dann aber überall dein Klientel stülpen. Ja?
Mhm.
Aber dass jeder anders ist,
individuell, klar.
Genau,
ja.
Das kapieren. Ah ja.
Ja. Glaube ich dir, klar.
Ja.
Aber dafür braucht es eben auch Ressourcen und Raum. Also wenn jedem, aber das braucht es, genau das braucht es.
Ja, aber
das Menschen heilen und entwickeln können, braucht es diese Individualität. So ist es, klar, genau. Du kannst nicht ein System nehmen und überall so drüber stülpen, das sehe ich auch so. Was würdest du sagen, Carlos, jetzt mit deiner Lebenserfahrung, was ist so der Schlüssel zur Erreichung eines positiven Wandels bei Jugendlichen, die in Schwierigkeiten, in schwierigen Lebenssituationen sind? Du hast schon gesagt, die Beziehung ist natürlich ganz wichtig. Das ist auch in der Traumatherapie so. Die Beziehung, Coaching, das ist letztendlich diese Verbindung. Das ist heilend, das ist inspirierend. Ganz, ganz wichtig ist wie der Boden. Wenn man einen Samen in den Boden legt, der dann die Mineralien dem Samen zur Verfügung stellt, das Wasser, die Sonne, die dann dafür sorgt, dass dieser Samen wächst. Also Beziehung ganz, ganz wichtig. Gibt es dann sonst noch so ein paar Schlüsselelemente, die wichtig sind, die vielleicht ihr besser macht als andere auch?
Ja, ich denke, den jungen Menschen ernst zu nehmen. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, ja? Es kommt ein Jugendlicher, hat einen Traum, sagt, er möchte Pilot werden. Dann nehme ich ihn ernst und halte nicht vor, hast jetzt Hirngespinste oder sowas, sondern im ersten Moment nehme ich ihn mal ernst und sage, du hier auf der Welt oder zumindest im europäischen Raum kannst du alles erreichen, deine Träume kannst du alles erreichen, aber dafür musst du was tun. Ja? Und also das ernst nehmen. Dann ein wichtiger Punkt ist, also meines Erachtens auch mal jetzt endlich auf Augenhöhe zu sein, also nicht du, der Chef, der Schlüsselinhaber und er der Knecht, sondern wirklich auf Augenhöhe und den Jugendlichen auch, wenn ich sage ernst nehmen, das setzt auch voraus, dass ich kompromissbereit bin. Ein Kompromiss mit einem Jugendlichen auf Augenhöhe abzuschließen, ist einfach, ja, kann zum Erfolg führen. Und natürlich auch, ich sage immer, den Schlüssel zur Seele zu finden des Einzelnen, das ist wichtig. Und dann, wenn man den gefunden hat, dann kann man sehr gut und erfolgreich mit dem Jugendlichen arbeiten, mit schwierigen Jugendlichen.
Ja, wie erkennst du, dass du diesen Schlüssel gefunden hast? Wie stellst du das fest? Warum merkst du das?
Ja, zum Beispiel, indem er zum Beispiel tiefgründigere Gespräche führt, also nicht nur so oberflächliche, dann indem er merkt, er öffnet sich, was in der Gruppe ist ernsthaft, also ernster worden ist, überlegt für sich selber, was für ihn gut ist und hat auch ja, wie soll man sagen, Zukunftspläne, die realistisch sind. Mhm. Ja? Und so sind so viele Punkte, an man das merken kann. Oder auch dann trotzdem das Vertrauen, wenn er kommt und sagt, okay, ich habe heute wieder Scheiße gebaut oder sowas, dann und das ehrlich sagt und kommt, dann hat er so viel Vertrauen zu uns, ja, dass das eigentlich schon wieder schön ist, ja. Und das nicht durch Lügen, natürlich versuchen sie auch mal zu lügen oder dich zu hintergehen, aber hintergehen ist ganz normal, das haben wir auch gemacht.
Mhm. Das heißt, wenn Vertrauen da ist,
genau.
Wenn der Mut da ist auch.
Genau. Und das Vertrauen das Dinge, aufzubauen, sind, genau, das dauert. Ja. Das dauert. Ja,
klar,
es ist ein Prozess, ja? Ja. Und der geht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert einfach. Der eine, ja, es ist einfach so. Und genau diese, ich sage immer, diese Zeit geben, die Zeit, wir sind ja, es nimmt uns ja niemand was. Dafür bin ich ja da. Ich bin ja für diesen jungen Mann da und deshalb muss ich nicht auf die Uhr schauen, sondern der bezahlt mich letztendlich, ja. Der ist unser, ja, ist unser Ein und Alles letztendlich, für den wir uns hingeben, für den wir das machen, was wir uns natürlich auch vorstellen. Jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen und aber trotzdem, ja, den jungen Menschen auf den rechten Weg zu bringen, das ist das A und O. Und diese Erfolge haben wir und können wir auch nachweisen und sind da auch glücklich und zufrieden. Auch wenn die ehemaligen dann kommen, es ist ja so, durchschnittlich sind die bei uns so 2 Jahre, 3 Jahre und ja, und da wir jetzt schon 12 Jahre auf dem Markt sind, sind schon etliche durch und wenn die dann immer wieder kommen und dann die Geschichten erzählen oder sowas oder ja, ist einfach schön.
Mega, ja, ja. glaube ich, schön. Also das heißt durchschnittlich so 2 bis 3 Jahre ist ja jemand dort.
Genau.
Und dann kommt der raus. Und es ist ja auch so, dass wenn ihr jetzt den Job nicht gut machen würdet, also der Job, den ihr macht, der ist ja wichtig und hat ein Gewicht, weil wenn der nicht gut gemacht wird, dann ist es ja noch teurer für die Gesellschaft, weil richtig, wenn die sich nicht wirklich weiterentwickelt, wenn man sich nicht genug Zeit und Raum nimmt, dann wird es nur noch teurer.
Ja. Ja, erstens das und zweitens, man muss das schon so sehen, unser Klientel, die nächste Stufe wäre tatsächlich, würde sich die Justiz drum kümmern.
Ja, okay.
Solche Leute
okay,
sind das.
Okay, alles klar.
Es ist jetzt nicht der.
Die Endstation ist dann Justiz.
Der kleine Sängerknabe von, von Regensburger Domspatzen oder sowas, sondern es sind schon die harten Brocken.
Heavy Jungs.
Ja, genau. Okay. Aber es macht Spaß und jeder einzelne von ihnen ist ganz lieb.
Ja. Wow. Wohin geht deine Reise, Carlos? Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, nächsten 10 Jahre, 15, also 5 oder 10 Jahre, was sagen wir, 5 bis 10 Jahre, hast du da.
So weit denke ich gar nicht. Rente, Pension.
Wohin geht's mit deiner Organisation weiter?
Ja, ich hoffe, natürlich.
Weil das klingt ja für mich so, wie wenn ihr da wirklich einen richtig guten Job macht, auch Pioniere seid in dem Sinn so ein bisschen.
Ja,
Weitblick
ja.
Finde ich auch passender Name, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu sehen.
Genau, richtig.
Und es scheint mir ein bisschen so, dass ihr ja euer eigenes System gefunden habt, eure eigene Pädagogik, wie du schon gesagt hast. Wie geht es da weiter?
Also ich denke natürlich, muss ich jetzt auch dann langsam schauen, dass ich Nachfolger finde und die dann dementsprechend einarbeite. Aber wir haben ein gutes Team, also auch jetzt in der Vorstandschaft, die bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke, es geht gut weiter. Jetzt schauen wir mal, dass wir das mit der Behörde noch hinkriegen. Da bin ich guter Dinge. Und dass die uns dann in Ruhe arbeiten lassen. Und ja, und dann geht es schon weiter. Und das Wichtigste ist für mich einfach, die uns anvertrauten Jugendlichen, dass die ja ein Zuhause gefunden haben und ernst genommen werden und Spaß haben.
Cool. Wo können die Leute dich finden oder mehr über deine Arbeit wissen, nachlesen?
www.info-weitblick-jugendhilfe.de.
Okay, ich denke mal, wenn man Weitblick und
Jugendhilfe oder Carlos Benedi
sowieso direkt. Und ich gebe aber die Links unten in die Shownotes rein,
genau. Ja,
dass man da mal schauen kann, was du machst. Ja, cool. Mega, Carlos. Sehr inspirierende Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du hier warst bei uns.
Ja,
und ich wünsche dir auf deinem Weg, weiterhin viel Erfolg und viel Freude. Ja.
Danke dir.
Danke.
Danke. Super. War schön.
Cool. Vielen Dank, Hammer.
Schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass gerne einen Daumen da, abonniere gerne diesen YouTube-Kanal, abonniere uns auch auf Spotify und auf iTunes. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Dein Patrick. Bye-bye.